Invitation only. Nur mit einer Einladung kommt man auf die internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Genauso übrigens, wie die Ukraine nur auf Einladung in die Europäische Union aufgenommen wird. Und vor allem nur, wenn sie die Kriterien dafür erfüllt. Ob die EU angesichts des Krieges Russlands gegen die Ukraine großzügiger ist mit der Ukraine bei der Erreichung dieser Kriterien und wie man ein Land auf gesellschaftlicher, auf politischer und auch auf juristischer Ebene reformiert und wiederaufbaut, das eigentlich noch im Krieg ist, das möchte ich jetzt besprechen mit Dr. Susan Stewart. Sie ist Senior Fellow in der SWP-Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Hallo.
Guten Tag.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Frau Stewart, Sie waren gerade länger in der Ukraine unterwegs, in Kiew, in Lviv und in Vinnytsia. Wie macht sich das bemerkbar im Alltag der Menschen, ein Land wieder aufbauen zu müssen und gleichzeitig auch reformieren zu müssen?
Also das macht sich vor allem bemerkbar durch eine Reihe von Herausforderungen. Erstmal haben wir momentan das aktuelle Problem überall im Lande, dass die Energieinfrastruktur von Russland angegriffen wird. Das heißt, es geht darum, immer wieder dafür zu sorgen, dass es ausreichend Strom zum Beispiel gibt. Als ich dort war, gab es öfter Stromausfälle. Teilweise konnte man die voraussehen, teilweise aber nicht. Zweite Herausforderung ist die Binnenflüchtlinge. Ja, die sind aus den östlichen Landesteilen vor allem schon seit 2014 eigentlich, aber dann verstärkt 2022 in andere Landesteile gegangen. Es ist glücklicherweise weitgehend gelungen, die dort, wo sie sind, zu integrieren. Es gibt immer wieder Problemfälle, aber diese Integration gelingt. Jetzt gibt es eine neue Welle, auch gerade in Bezug auf die Angriffe auf Kharkiv. Da kommen Leute, da habe ich in Vinnytsia erlebt, wie jetzt bei einer NGO, die sie aufnimmt und sie unterstützt, Leute frisch angekommen waren. Und man hat jetzt Angst, dass diese neue Welle praktisch die Städte, die bereits viele Leute aufgenommen haben, überfordern könnte. Mhm. Und die dritte Herausforderung ist die demografische. Also auch wenn neue Leute kommen, verliert das Land ja massiv an Personen, ja, weil viele sind im Krieg gestorben und andere sind geflohen. Viele sind im Ausland, ja auch hier in Deutschland.
Die beiden Städte, die man vielleicht nicht so kennt wie Kiew, in denen sie waren, Lviv, kennt man vielleicht noch eher, aber Vinnytsia ist eher unbekannt, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es ja aber deutlich weniger kriegerische Handlungen. Da ist der Krieg tatsächlich auch geografisch weiter weg. Was haben Sie dort von kriegerischen Handlungen mitbekommen?
Also sehr wenig bis nichts, beziehungsweise das passiert so, dass man sieht, das Leben geht weiter. Also es ist so eine Art Normalisierung des Krieges. Ja, die Leute gehen ihren Tätigkeiten nach. Irgendwann gibt es eben Luftalarm. Also Luftalarm gibt es meistens täglich, manchmal mehrmals täglich. Ab und zu gibt es einen Tag ohne. Da freut man sich. Aber man sieht nicht unbedingt etwas und man hört nicht unbedingt etwas, wenn es zu diesem Alarm kommt. Man hört einfach nur die Sirene oder man sieht das, die meisten Leute haben das auf ihren Handys. Also man sieht, jetzt gibt es einen Alarm, dann kann man in den Schutzraum gehen. Die meisten tun das aber nicht, weil sie jetzt sehr viel Erfahrungen gemacht haben, dass eben nichts passiert und sie wollen nicht ihren Alltag unterbrechen. Ich bin dann doch in den Schutzraum gegangen und dann wartet man ab, bis dieser Luftalarm vorbei ist. Man kann ja auch auf eine andere App schauen von den Luftstreitkräften der Ukraine. Die erklärt einem dann, was das ist. Ist das ein militärisches Flugzeug aus Russland oder sind das Drohnen oder ist Raketengefahr? Also da kann man so ein bisschen abschätzen, wie die Gefahr ist und wie lange das dauern wird. Aber diese Kombination dieser Normalisierung des Lebens mit diesen Luftalarmen ist wirklich bizarr.
Und im Stadtbild, wie sieht man das da? Stichwort Wiederaufbau. Also gibt es da viele zerstörte Häuser beispielsweise in Vinnytsia oder in Lviv?
Nicht viele, also zumindest nicht da in diesen zentralen Teilen, wo ich vor allem war. In Vinice gibt es eine Stelle, wo es im Juli 2022 einen Anschlag gegeben hat, wo Gebäude zerstört worden sind und die sind auch noch in diesem zerstörten Zustand. Und es gibt auch da so ein kleines Denkmal und da kann man auch über einen QR-Code ein Video auf YouTube sehen, wo beschrieben wird, wer da gestorben ist. Es sind auch Kinder gestorben in dem Angriff und ja, was die für Personen waren. Also das hat man noch sehr stark im Kopf. Aber es sind keine Städte, wo diese Zerstörungen sozusagen überall vorhanden sind.
Ja. Kolleginnen und Kollegen der Bertelsmann Stiftung haben sich die Ukraine mal hinsichtlich des wirtschaftlichen Potenzials angesehen für eine Studie und kommen zu dem Schluss, das Potenzial ist sehr groß, gerade auch für den ja notwendigen nachhaltigen Umbau der Wirtschaft und nicht nur eben alte Strukturen wieder aufzubauen, aber schreiben sie auch, das größte Kapital des Landes seien die Bürgerinnen und Bürger. Teilen Sie diese Einschätzung nach Ihrem Besuch jetzt vor allem auch?
Ja, ich würde sie teilen. Allerdings komme ich dann wieder auf die Demografie zu sprechen, weil dieses Humankapital ist äußerst wichtig, aber es wird immer weniger. Ja, also durch diese Verluste im Krieg. Die Ukraine war auch vorher in keiner so guten demografischen Situation. Wir wissen eigentlich nicht, wie viele es gibt, weil die letzte Volkszählung 2001 gewesen ist. Aber ich glaube, jetzt im Krieg gilt es, erstens muss man schauen, wenn man wieder aufbaut, dass man etwas aussucht, wo vielleicht weniger Arbeitskräfte notwendig sind, weil sie einfach nicht so zahlreich vorhanden sind. Das sieht man jetzt schon in der Wirtschaft. Dann gibt es die Frage der Bildungsreform. Ich habe dort sehr viel Kritik an der Bildungspolitik gehört. Und wenn man in diesen sogenannten Ukraine-Plan einschaut, also in das Dokument, das die Ukraine jetzt vorbereitet hat für die EU, für den Beitritt, aber eben auch für den Wiederaufbau, da sieht man, dass man nicht vorhat, sehr viel in den Bildungsbereich zu investieren, was ein Fehler sein könnte für die Zukunft. Was auch das Humankapital betrifft, ist ja die Frage der Rückkehr der Flüchtlinge im Ausland. Ja, also hier in Deutschland haben wir ja das, ich bezeichne das als Problem, also zumindest ein Zielkonflikt, dass Deutschland auf der einen Seite das Interesse hat, diese Personen weitgehend in den Arbeitsmarkt zu integrieren und die sind natürlich teilweise auch daran interessiert. Aber die Ukraine braucht diese Leute auch dringend. Von daher gilt es, glaube ich, schon Anreize dafür zu schaffen, dass sie zurückkehren. Und drittens, was das Humankapital betrifft, haben wir eine ganze Reihe von Personen, also Veteranen, auch Leute, die verwundet worden sind im Krieg, Traumatisierte aus den Streitkräften, aber auch aus der Zivilbevölkerung. Und da gilt es tatsächlich, diese Leute entsprechend zu behandeln. Und die möglichst fit zu machen, damit sie auch teilnehmen können an der Gesellschaft, aber auch am Arbeitsleben.
Ja, wenn Sie schon die zivilen Kräfte ansprechen, wie würden Sie den Zustand der Zivilgesellschaft beschreiben? Also wie aktiv sind die vor allem auch bei, wenn sie freiwillig helfen zum Beispiel, um Verwundete zu versorgen?
Also da haben wir eine gewisse Evolution über die Zeit. Am Anfang des großen Krieges haben wir gesehen, es ist tatsächlich fast nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern die Gesamtgesellschaft, die daran beteiligt gewesen ist. Also vor allem an Aktivitäten, die die Streitkräfte unterstützen. Also ob das ist Sammeln für Ausrüstung oder diese Ausrüstung tatsächlich bei den Streitkräften abliefern oder Blut spenden. Auch bei den Binnenflüchtlingen haben viele Leute Personen aufgenommen oder ihnen irgendwie geholfen, an Wohnraum zu kommen zum Beispiel. Also das war wirklich absolut eine massive Reaktion. Mittlerweile ist das, ich würde nicht unbedingt sagen, dass das nachlässt, aber das wird einfach beeinflusst durch die Erschöpfung, die jetzt eintritt, weil nach zweieinhalb Kriegsjahren sind die Leute erstmal tatsächlich sehr müde und sie sehen einfach nicht, wo das Ende ist. Mhm. Ja, vor allem in den ersten Zeiten waren ja die Ukrainer sehr stark in der Offensive. Jetzt sind sie in der Defensive und verlieren wieder an Territorium. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Moral der Leute in der Gesellschaft aus.
Wenn man jetzt auf den EU-Beitrittsprozess schaut, der ja 4 Tage nach dem groß angelegten Angriff Russlands in Gang gebracht wurde, also 4 Tage nachdem Russland die Ukraine 2022 angegriffen hat, wurde der Antrag auf Beitritt gestellt. Die Arbeit von solchen freiwilligen Helferinnen und Helfern, spielt die eine Rolle bei diesem Beitrittsprozess? Wird die wahrgenommen in Brüssel?
Ja, ich denke schon, dass sie wahrgenommen wird. Was man allerdings sagen muss, ist dadurch, dass so viele Aktivitäten jetzt mit den Streitkräften zu tun haben und mit dem Krieg und mit den Auswirkungen des Krieges, haben wir ja eine Situation, wo weniger Leute sich tatsächlich mit Reformen beschäftigen, was ja auch ein sehr wichtiger Bereich ist, was den Beitritt angeht. Ja. Und deswegen ist es schon so, dass es problematisch werden könnte, weil man diese Leute auch braucht. Also erstmal um Reformen mit den politischen Institutionen voranzutreiben, aber auch so ein Monitoring zu betreiben, sodass man darauf hinweisen kann, wenn es zu Problemen kommt bei der Umsetzung von Reformen. Und man wird auch zunehmend Leute brauchen, einfach um den gesellschaftlichen Zusammenhalt hinzukriegen. Ja, weil also auch durch diese Erschöpfung und durch die Phänomene, die durch den Krieg entstanden sind, kommt es teilweise zu Bruchlinien in der Gesellschaft, die damals nicht vorhanden waren. Also zum Beispiel zwischen den Leuten, die den Kriegsdienst verweigern und anderen oder zwischen den Leuten, die vor Ort geblieben sind und denjenigen, die geflohen sind. Oder auch in der Kirche gibt es eine Reihe von Bruchlinien, die durch den Krieg stärker geworden sind. Mhm. Also das heißt, man wird auch die Zivilgesellschaft brauchen für diesen sozialen Zusammenhalt. Das ist auch sozusagen ein wichtiger Hintergrund, vor dem der Beitrittsprozess stattfindet kann.
Ja. Das heißt, der Angriff Russlands hat im politischen System der Ukraine nicht nur bewirkt, dass man sich Rally Around the Flag, nennt man das ja im Englischen, sondern hat durchaus auch nachhaltig zerstörerische Spuren hinterlassen, weil eben die Reformen nicht so umgesetzt werden können, mangels Personal, mangels Engagement. Oder wie würden Sie das beschreiben?
Naja, das ist eine gewisse Entwicklung. Also zum Beginn gab es diesen Effekt Rally Around the Flag sehr, sehr stark, sowohl auf dem politischen Niveau als auch in der Bevölkerung. Mit der Zeit lässt das nach, also auch weil die Leute einfach müde sind, keine Kritik äußern zu dürfen. Ja, sowohl in der Zivilgesellschaft war das früher sehr wichtig, einfach dann sagen zu können, wenn sie Probleme entdecken, gerade auch was die Korruption betrifft. Aber auch auf der politischen Ebene mit der politischen Opposition war es eben wichtig und sozusagen auch eine Urfunktion des Parlaments zum Beispiel, dass die Opposition sich äußern kann mit Kritik. Und sie haben sich sehr stark zurückgehalten. Das beginnt sich allerdings zu verändern jetzt mit der Zeit.
Ja, kommen wir gleich noch darauf, welche Reformen schon begonnen wurden oder sogar schon umgesetzt sind. Ein Mensch, der gerade in der europäischen oder westlichen Wahrnehmung ja sehr präsent ist, ist Präsident Zelensky. Welche Macht hat er denn im Verhältnis zu vor dem Krieg?
Also es kommt, wie in vielen Kriegssituationen, schon zu einer sehr starken Zentralisierung der Macht und in diesem Fall um den Präsidenten, um das Präsidialamt. Ich würde sagen, das bezieht sich nicht nur auf die Person Zelensky, sondern auf sein Team im Präsidialamt mit Andriy Yermak als Leiter dieses Amtes und mit seinem Team. Und dieses Amt ist, wenn man Leuten zuhört, hat man das Gefühl, es ist fast allmächtig geworden. Ja? Und das führt dazu, dass die Gewaltenteilung sozusagen ein bisschen oder vielleicht sogar sehr geschwächt wird. Ja? Also das Parlament hat auch massiv an Personen verloren durch den Krieg.
An Mitgliedern?
Also genau, an Mitgliedern. Es waren ursprünglich 450, dann nach der Besetzung von Teilen des Donbass im 2014 wurden es etwas weniger und natürlich auch mit der Annexion der Krim durch Russland. Aber jetzt, dadurch, dass einige Parteien verboten worden sind, weil sie als pro-russisch eingestuft worden sind und einige Abgeordnete geflohen sind, teilweise nach Russland, anderen wurden die Staatsbürgerschaft aberkannt. Also das heißt, man ist jetzt bei 401 im Parlament und man hat auch weniger Transparenz. Das Parlament hat insgesamt auch weniger Möglichkeiten, Botschaften zu vermitteln, an die Bevölkerung heranzutreten. Und im Justizsektor ist das schon länger problematisch. Also der Justizsektor befindet sich mitten in einer Reform. Das heißt, der ist nicht voll funktionsfähig und der war traditionell auch nicht unabhängig, sondern abhängig stärker von der Exekutive. Also all das bedeutet, dass diese Macht sehr stark beim Präsidialamt liegt und die meisten Entscheidungen dort getroffen werden.
Jetzt hatten Sie die Reform im Justizsystem gerade schon angesprochen. Welche Reformen wurden denn insgesamt bereits begonnen oder sind vielleicht sogar schon beendet worden?
Also es wurden sehr, sehr viele Reformen begonnen, also gerade im Rahmen des Assoziierungsabkommens der Ukraine mit der EU. Ich würde vielleicht kurz auf zwei eingehen. Also erstmal, was die Korruptionsbekämpfung betrifft, da wurde eine ganze Architektur von neuen Institutionen geschaffen. Und die funktionieren einigermaßen auch. Das sieht man jetzt an der Bekämpfung von bestimmten Fällen der Korruption auf der höchsten Ebene. Es gibt auch eine sehr wichtige Dezentralisierungsreform, die bedeutet, dass die kommunale Ebene über mehr Befugnisse verfügt als früher. Also das sind zwei Beispiele für relativ erfolgreiche und wichtige Reformen. Aber es gibt natürlich auch in vielen anderen Bereichen, auch gerade in der wirtschaftlichen Sphäre, Reformen, die man hier anführen könnte.
Wo natürlich immer sofort das Wort Oligarchen einem in den Sinn kommt. Also Menschen, die unglaublichen Reichtum angehäuft haben in den vergangenen Jahrzehnten. Wie ist es mit deren Einfluss? Wird der durch diese Reform im Justizsektor, aber auch auf politischer Ebene dann zurückgedrängt? Oder schaffen die es trotzdem irgendwie, ihren Einfluss weiter geltend zu machen?
Also derzeit sind die Oligarchen ziemlich geschwächt aufgrund des Krieges. Also davor gab es ein sogenanntes Anti-Oligarchen-Gesetz, das sie ein bisschen geschwächt hat, obwohl es nicht richtig umgesetzt wurde, aber selbst sozusagen die Tatsache, dass es das gab. Allerdings war das problematisch, weil es kein systemischer Ansatz war, sondern eher gegen Personen gerichtet. Und jetzt im Krieg haben die Oligarchen an Einfluss verloren. Sie haben einfach Eigentum verloren, weil Russland jetzt bestimmte Gebiete erobert hat. Sie haben bestimmte Eigentum von Oligarchen wurde verstaatlicht. Sie haben an Möglichkeiten verloren zu exportieren durch den Krieg. Natürlich ist die Gesamtwirtschaft auch geschwächt. Und sie haben auch an Möglichkeiten verloren, durch die Medien Einfluss zu nehmen, weil es eine gewisse Vereinheitlichung vor allem des Fernsehens gibt im Krieg. Das heißt, also sie sind schon ziemlich geschwächt, was ja nicht bedeutet, dass das Modell der Oligarchie aus der Welt ist.
Ja. Wie jedes Land, das der Europäischen Union beitreten möchte, und neben der Ukraine sind das aktuell 8 weitere Beitrittskandidaten. Auch die Ukraine muss die sogenannten Kopenhagener Kriterien erfüllen. Ganz kurz gesagt heißt es, die demokratischen Institutionen müssen ausreichend stabil sein, der Rechtsstaat muss funktionieren und die Marktwirtschaft muss etabliert sein, um sozusagen in Konkurrenz zu treten mit den anderen 27 EU-Staaten. Und das Land muss vor allem in der Lage sein, die vielen Verpflichtungen, die aus so einer EU-Mitgliedschaft sich ergeben, auch eben umsetzen zu können. Das kann ein langer Weg sein, wie man zum Beispiel an der Türkei sieht. Wie lange wird es denn aus Ihrer Sicht im Fall der Ukraine dauern, vom Beitrittsgesuch bis zum tatsächlichen Beitritt?
Also das ist sehr schwierig zu sagen. Ich finde es fast gefährlich, jetzt irgendwelche Jahre zu nennen oder Zeiträume, weil das von so vielen Faktoren abhängt. Also das hängt natürlich von dem Ausgang des Krieges ab. Und das können wir jetzt einfach nicht wissen. Da gibt es ein breites Spektrum an möglichen Ausgängen. Es kommt darauf an, inwiefern die EU sich bereit zeigt, sich selber zu reformieren und auch andere Länder aufzunehmen. Also Die Bereitschaft ist ja prinzipiell vorhanden, aber wenn diese internen Reformen beginnen, wissen wir nicht, wie lange das dauert und ob diese Bereitschaft dann weiterhin vorhanden sein wird. Und natürlich kommt es darauf an, wie schnell die Ukraine es schafft, die Reformen durchzuführen. Problematisch finde ich, dass im ukrainischen Kontext manchmal auch vom Premierminister ist das vor ein paar Jahren gekommen oder dann letztes Jahr von der Vizepremierministerin die Aussage, die Ukraine könne alles innerhalb von 2 Jahren schaffen. Mhm. Und das ist einfach unrealistisch und sendet, glaube ich, die falsche Botschaft an die ukrainische Bevölkerung. Aber am wichtigsten ist, denke ich, die Sicherheitslage. Mhm. Also jetzt steht die Sicherheit an erster Stelle. Und wenn die Sicherheitslage sich nicht bessert und auch mehr westliche Hilfe nicht kommt, dann wird, glaube ich, einfach der Kontext nicht geschaffen werden können, in dem diese Reformen weiter vorangetrieben werden können.
Ja, aber diesen Kontext gibt es ja. Sie hatten vorhin den Ukraine-Plan erwähnt, der ukrainischen Regierung, der im Prinzip zeigen soll, welche Reformen schon angegangen werden auf dem Weg in die EU und welchen nicht. Und die EU-Kommission hat diesen Ukraine-Plan ja vor kurzem auch sozusagen abgenickt, hat ihn gut geheißen. Welche Folgen hat das für die Ukraine jetzt, diese Zustimmung der EU-Kommission?
Also vor allem, dass die Ukraine jetzt Zugriff auf bestimmte Gelder hat, ja. Mhm. Also diese sogenannte Ukraine Facility, mit der dieser Ukraine-Plan verknüpft ist, bedeutet, dass der Ukraine jetzt bis zu 50 Milliarden bis zum Jahr 2027 zustehen. Und das ist vor allem das, was jetzt fließen kann in Bezug auf Kredite, teilweise in Bezug auf Gelder, die dann nicht zurückgezahlt werden müssen. Also das kann jetzt passieren.
Geknüpft aber immer an die Erfüllung von bestimmten Reformschritten?
Genau, also deswegen ist der Ukraine-Plan da, damit man sehen kann, ob diese Reformfortschritte tatsächlich gemacht werden oder auch nicht. Und das ist auch sehr wichtig, dass da drin steht, auch Zeiträume für die Reformen und auch wer dafür zuständig ist, sodass, wenn etwas schief geht oder der Zeitplan nicht eingehalten wird, dann kann man sich an dieses Ministerium oder diese Agentur wenden und sagen, was ist da los? Und da bleibt man so kontinuierlich im Gespräch.
Und ist das nun aus Ihrer Sicht guter Plan, um in die EU zu kommen?
Ja, ich finde schon, dass es ein guter Plan ist. Also Hauptproblem für mich ist, dass da drin steht, dass man davon ausgeht, dass der Krieg oder zumindest die Kampfhandlungen bis Ende dieses Jahres vorbei werden, sein werden, also bis Ende 2024. Und das ist, glaube ich, unrealistisch und passt auch nicht zum restlichen ukrainischen Diskurs. Von daher wird dieser Plan bestimmt modifiziert werden müssen. Aber das ist ein sehr komplexer Plan. Also das ist schon mit strategischen Elementen, mit einer Priorisierung drin und was auch ganz wichtig ist, mit einer Verknüpfung zum Thema Wiederaufbau. Also wie man eben die Reformen für den EU-Beitritt angeht, aber gleichzeitig das mit dem Wiederaufbau verbindet.
Was ja eine Frage ist, die man sich durchaus stellen kann. Es ist ja eigentlich Krieg. Da denkt man ja vor allem erstmal ans Überleben und weniger an Wiederaufbau, geschweige denn nachhaltigen Wiederaufbau möglicherweise. Kann es denn sein, dass die EU da auch ein bisschen nachsichtiger ist bei der Beurteilung solcher Reformschritte dann mit der Ukraine? Eben weil Krieg ist?
Ja, das kann sein, dass das 2022 der Fall gewesen ist. Also, dass man der Meinung war, man kann jetzt der Ukraine nicht absagen mit diesem Antrag auf die EU-Mitgliedschaft, weil eben sie brutal und ohne Grund von Russland angegriffen worden ist und auch sich ganz mutig verteidigt. Ich denke, dass das schon eine Rolle gespielt hat, aber ich glaube jetzt, wenn es darum geht, die Beitrittsverhandlungen tatsächlich zu eröffnen und man tritt in diese Phase ein, wo es tatsächlich darum geht, man schaut sich diese ganzen Kapitel an, wo das sogenannte Acquis der EU dann erfüllt werden muss. Ich glaube, da wird es kein Schnellverfahren geben und das wird dann weniger politisch und eher technisch sein. Und da wird man schon von der Ukraine erwarten, dass sie diese ganzen Schritte geht.
Wo steht die Ukraine gerade auf ihrem Weg in Richtung EU-Mitgliedschaft? Das hat Dr. Susan Stewart untersucht und uns hier für diese Folge des SWP-Podcasts erklärt. Vielen Dank Ihnen.
Ich danke auch.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich weiter einlesen wollen in das Thema, finden Sie direkt unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes wie immer einige Empfehlungen, zum Beispiel auch den Link zur Studie von Susan Stewart. Abonnieren Sie auch gerne unseren SWP-Newsletter oder folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn und X. Wir freuen uns aber wie immer auch, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und gerne auch weiterempfehlen an andere Interessierte. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.